Folgenden hören Sie ein Gespräch zum Thema datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung. Das Gespräch führte Johanna Gesang von der Qualis NRW mit Frau Professorin Anne Slifka im Mai 2024.
Gut, dann würde ich gerne beginnen mit der ersten Frage, nämlich was ist eigentlich datengestützte Schulentwicklung?
Ja, sehr gute Frage. Datengestützte Schulentwicklung heißt, dass man Daten, und da unterscheiden wir so ein bisschen zwischen Small Data und Big Data, also dass man unterschiedliche Daten sammelt und die in Schulentwicklungsprozessen einsetzt. Ganz wichtig ist, die Daten selbst beinhalten noch nicht die Lösungen, sondern das Gespräch über die Daten, also dieses gemeinsame Nachdenken über Daten und das Erkennen auch von Mustern in Daten und das Generieren von Entwicklungsfragen durch Daten, das ist das Entscheidende. Also wir sprechen da auch von Data-informed, not data-driven. Also das bedeutet, die Daten liefern uns bestimmte Informationen. Diese Informationen sind aber noch kein Wissen, sondern erstmal nur Informationen. Und aus diesen Informationen können wir handlungsleitendes Wissen machen, indem wir uns die gemeinsam anschauen und multiperspektivisch sozusagen einen Blick auf die Daten richten und dann ins gemeinsame Interpretieren dieser Daten einsteigen.
Und welchen Mehrwert bietet dann ganz konkret die Datennutzung in Schulentwicklungsprozessen und für wen überhaupt?
Die bietet einen Mehrwert auf unterschiedlichen Ebenen. Das finde ich ganz wichtig, dass wir da nochmal die Ebenen auch unterscheiden. Die bietet ganz konkret einen Mehrwert für die einzelnen Schülerinnen und den einzelnen Schüler. Denn mithilfe von Small Data, zum Beispiel diagnostischen Screening-Daten, können wir sehen, auf welchem Lernstand sich ein Schüler oder eine Schülerin befindet. Das heißt, wir können sehen, was hat dieses Kind schon verstanden und beherrscht es schon und was noch nicht. Mir ist das ganz wichtig mit diesem noch nicht. Das habe ich aus Kanada gelernt. Die sprechen immer von not yet. Die gehen nämlich grundsätzlich davon aus, dass jedes Kind mit der entsprechenden passgenauen Förderung und Unterstützung die Mindeststandards und dann auch die Regelstandards erreichen kann. Das ist die Grundannahme. Also die sagen im Prinzip, Scheitern von Kindern ist keine Option. Das ist die unterste Ebene. Dann gibt es die nächste Ebene, das ist die Schulebene. Das sind die Lehrkräfte, die im Team sich die Daten ihrer Schule anschauen. Und ich plädiere ja dafür, dass man unterschiedliche Arten von Daten erhebt. Einmal diese Kompetenzdaten, also wo stehen die einzelnen Kinder in ihrem Lernstand. Dann zum Zweiten Daten zur Bildungsgerechtigkeit. Wie verhält es sich mit dem Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Herkunft der Kinder und ihrem Schul- oder Bildungserfolg? Und drittens auch Daten zu Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung. Und auf der Schulebene kann ich Ihnen halt ein Beispiel nennen. Und das ist zum Beispiel, das Schulteam hat Daten eingesetzt und gesammelt zum Thema Wellbeing an der Schule und sitzt jetzt zusammen und interpretiert diese Daten. Und dabei wird zum Beispiel deutlich, dass sich Mädchen in der Mittelstufe stärker mental belastet fühlen als Jungs. Das zeigen die Daten und man weiß zunächst einmal nicht, woran das liegt. Und jetzt würde man eben nochmal tiefer reinblicken und würde sich auch Studien anschauen. Also gibt es Studien zu dieser Thematik, würde vielleicht sogar Fokusgruppen-Interviews mit Schülerinnen und Schülern durchführen, um herauszufinden, woran das liegen könnte. Und wenn man das alles gemacht hat und die Daten interpretiert hat, dann kommt man zu Entscheidungen. Und eine Entscheidung könnte sein, in der Schule stärker Präventionsangebote zur mentalen Gesundheit zu machen. Das wäre so ein typischer Weg von Daten zu Taten.
Und wenn man jetzt vielleicht auch noch mal so weiter in Beispielen denkt, was sind denn da Voraussetzungen für gelungene datengestützte Schulentwicklungsprozesse?
Also aus meiner Sicht kommt es ganz stark darauf an, dass man in der Lage ist und die Kultur entwickelt, konstruktiv zu denken und zu arbeiten. Ich spreche immer von diesem paradigmatischen Wechsel von der additiven Schul- und Unterrichtsentwicklung zur ko-konstruktiven Schul- und Unterrichtsentwicklung. Das bedeutet, dass man auch über Hierarchieebenen hinweg vertrauensvoll und präzise zusammenarbeitet. Und also, dass zum Beispiel Lehrkräfte zusammen mit Schulleitung arbeiten oder dass Schulleiterinnen und Schulleiter im regionalen Netzwerk, wir nennen das Schulfamilien bzw. Schulcluster, im regionalen Netzwerk auch miteinander arbeiten, zusammen mit der Schulaufsicht und dass man rauskommt aus allen Formen von Konkurrenz oder von Koexistenz und hingeht zur Kokonstruktion. Und diese Kokonstruktion bedingt, dass man gegenseitig Vertrauen entwickelt. Und ich habe mich jetzt mit dem Thema Vertrauen auch in der Forschungsliteratur beschäftigt. Vertrauen ist nicht von Anfang an gegeben, sondern muss von Führungskräften erzeugt werden durch eine Gestaltung eines Prozesses des Kulturwandels. Und Vertrauen muss auch wachsen. Und das wächst, wenn man häufig miteinander zusammenarbeitet, also wenn man regelmäßig zusammenarbeitet, wenn man sich besser kennenlernt und wenn man merkt, dass in der Arbeitsteiligkeit gleichzeitig auch die Entlastung liegt, dann wächst Vertrauen. Und ich denke, dass das ist, was in den nächsten 10 Jahren passieren muss, dass wir diese ko-konstruktiven Arbeitsprozesse etablieren rund um Daten und auch rund um Wissen, wissenschaftlich generiertes Wissen, aber eben auch Praxiswissen. Also Wissen, das aus der Praxis kommt und dass wir dann eben diese vertrauensvollen, ko-konstruktiven Arbeitsprozesse gestalten. Und das erfordert aus meiner Sicht vor allem auch eine sehr starke Qualifizierung von Führungskräften in Schulleitung und Schulaufsicht für die Frage des Reculturing. Mein kanadischer Kollege Michael Fullen spricht von Restructuring and Reculturing. Und er sagt, dass es nicht ausreicht, Restructuring zu machen, sondern dass wir ganz bewusst auch die Kultur verändern müssen. Und das bedingt eben andere Kommunikationsprozesse, andere Haltungen, eine andere Art des Umgangs miteinander. Und für mich ist ganz zentral bei allem, was mit Daten zu tun hat, kein Blaming und Shaming mit Daten. Also das ist der Grundkonsens, auf den sich alle verständigen müssen, um damit es gelingt, weil ansonsten ist es gefährlich, mit Daten zu arbeiten, weil wenn Daten dazu verwendet werden, um Leute irgendwie in die Ecke zu stellen oder irgendwie das Scheitern oder vermeintliche Scheitern irgendwie sichtbar machen zu wollen, das bringt eine toxische Kultur mit sich. Also das kann man, glaube ich, international sehr schön sehen. Die Systeme, die auf Kokonstruktion und Vertrauen gesetzt haben, die stehen jetzt viel besser da als die Systeme, die auf Top-Down-Steuerung und Kontrolle und eher Bestrafung gesetzt haben.
Was muss denn Ihrer Meinung nach passieren, damit man zu diesen ko-konstruktiven Arbeitsprozessen gelangen kann?
Also man muss sich mit den Daten anfreunden und auch mit Problemen anfreunden. Das ist auch so eine Lektion, die ich von Michael Fullen gelernt habe. Der sagt nämlich, Probleme sind unsere Freunde und wir müssen uns mit ihnen anfreunden und ohne sie können wir nicht lernen. Das heißt, in den Daten sehen wir Problemlagen. Die müssen wir erstmal gemeinsam erkennen und interpretieren. Und dann müssen wir uns mit diesen Problemlagen kollektiv sozusagen anfreunden und dann gemeinsam nach Lösungen suchen oder nach Weiterentwicklungen suchen. Und dieses Gemeinsame ist ganz, ganz zentral dabei, denn wir sehen in den Daten ganz hohe Effektstärken für kollektive Wirksamkeit. Also das ist mir schon bei Hattie so ins Auge gesprungen, dass Collective Efficacy, also kollektive Wirksamkeit, eben sehr, sehr hohe Effektstärken hat für den Lernzuwachs von Schülerinnen und Schülern. Da, wo Lehrkräfte, Schulleitungen, Schulaufsichtspersonen kollektiv zusammenarbeiten, da steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder am Ende des Tages besser lernen und mehr lernen und ein besseres Selbstkonzept entwickeln. Und das sehen wir ja auch bei den Schulpreisträgerschulen im Deutschen Schulpreis. Denn die sind alle sehr unterschiedlich, die seit 2006 den Deutschen Schulpreis gewonnen haben. Unterschiedliche Schularten, unterschiedliche geografische und soziale Lagen. Aber was sie alle verbindet, also der gemeinsame Nenner von allen, ist diese hohe kollektive Wirksamkeit. die dort gelebt wird. Also die Frau Müller in ihrer Klasse, sage ich jetzt mal, wird nicht alleine gelassen mit den Problemen, die sie hat, sondern die wird von der Schulgemeinschaft, von den anderen Lehrkräften und auch von der Schulleitung und auch im besten Falle sogar von der Schulaufsicht unterstützt und aufgefangen. Das ist sozusagen die eine Entwicklung. Und die andere Entwicklung ist, alle verstehen sich als Lernende in dem Prozess. Also ich glaube, das ist die zentrale Habitusänderung, dass alle Beteiligten sich als Lernende verstehen, und zwar über alle Ebenen des Schulsystems hinweg, weil niemand von uns weiß genau, wie das geht. Also wir haben einfach als System einen großen Lernprozess vor uns. Und ich glaube, niemand, egal an welcher Position er oder sie steht, kann behaupten, dass sie oder er genau weiß, wie das gehen wird, sondern man muss da mit einem gemeinsamen Lernhabitus auf die Reise gehen.
Welche Rolle kann denn Schulaufsicht im Kontext von datengestützter Schulentwicklung eigentlich einnehmen?
Ja, also wir sehen eine ganz große Veränderung der Rolle von Schulaufsicht. Das ist schon sehr gut sichtbar in Singapur und auch in Kanada. Da habe ich mich damit beschäftigt. Es ist so, dass die Schulaufsicht in diesen Systemen nicht mehr primär mit einzelnen Schulen arbeitet, so wie das bei uns immer noch der Fall ist. Denn das führt auch bei der Schulaufsicht regelmäßig zu einer Überforderungssituation. Ich hatte das erwähnt vor einigen Jahren sogar schon bei einer Tagung in Baden-Württemberg. Und da meldeten sich anschließend dann vier Frauen aus der Schulaufsicht bei mir, die kamen auf mich zu und sagten, sie hätten jetzt eben zum ersten Mal verstanden, wie sie den Job überhaupt schaffen können, weil so eine Schulaufsichtsbeamtin in Deutschland, die ist für sehr viele Schulen verantwortlich, also 20, 30, teilweise 40 Schulen. Wenn sie sich jetzt den ländlichen Raum vorstellen, dann liegen diese Schulen auch noch sehr weit auseinander. Und wenn die jetzt einzeln besucht und mit denen einzeln arbeitet, dann hat sie sozusagen, wenn sie mit der letzten Schule arbeitet, schon wieder vergessen, wo die erste Schule steht. So komplex ist die Situation. Das haben diese anderen Systeme so gelöst, dass sie immer zwischen 6 und 10 Schulen zu einer Schulfamilie zusammenführen. In Singapur gibt es das auch, dort heißt es Schulcluster. Das heißt, die Schulaufsicht ist für mehrere Schulcluster verantwortlich. Wenn ich zum Beispiel in der Schulaufsicht arbeite, in Vollzeit, dann bin ich vielleicht für 3 oder 4 solcher Schulcluster verantwortlich. Wenn ich in Teilzeit arbeite, dann habe ich vielleicht nur 1 oder 2 solcher Schulcluster. Typischerweise arbeiten diese Schulfamilien und Schulcluster einmal im Monat für einen halben Tag zusammen mit der Schulaufsicht. Das läuft über einen halben Tag. Ich habe mir das in Kanada ausführlich anschauen können. Das ist so, dass das morgens anfängt. Das geht reihum an den Schulen. Immer eine Schule ist Gastgeberschule. Manchmal ist es auch digital im Zoom oder so, das kann auch sein. Und die Schule, die Gastgeberschule ist, die stellt erstmal etwas vor, auf das sie stolz ist. Das nennen die in Kanada Show and Tell, also zum Beispiel ein Leseförderprogramm, das gut funktioniert, oder eine Wellbeing-Intervention, die gut funktioniert. Die wird erstmal vorgestellt und dann können die anderen auch Fragen stellen. Und anschließend arbeiten dann die Schulleitungen der Schulen in der Schulfamilie zusammen mit der Schulaufsicht einen halben Tag. Und da gibt es eine Tagesordnung, die wird vorher von der Schulaufsicht verschickt. Auf der steht ein Thema für dieses Treffen. Und dann schaut man sich zusammen Daten an, und interpretiert gemeinsam auch Daten. Das sind dann typischerweise eher Systemdaten, also nicht auf der Einzelschulebene. Es kann aber auch sein, dass eine Schule sich freiwillig meldet und ihre eigenen Daten dort zeigt und darüber spricht, wie sie dasteht und was sie jetzt eigentlich sozusagen als nächste Schritte für sich sieht in ihrer Entwicklung. Und dann schaut man sich auch gemeinsam Studien an. Dazu bereitet die Schulaufsicht entsprechendes Material vor und verschickt es auch jeweils im Vorfeld. Das können zum Beispiel solche kurzen Videoclips sein, die man sich dann zusammen anschaut und dann diskutiert. Oder das können auch einfach wissenschaftliche Kurzdokumente sein, also Kurzfassungen von Studien, die zum Beispiel in PDF-Form aufbereitet sind und die dann alle Beteiligten vorher schon gelesen haben, und dann kann man eben gleich in die Diskussion einsteigen. Und das findet ungefähr 11-mal im Schuljahr statt, also alle 4 Wochen. Das hat also eine sehr hohe Taktung und Regelmäßigkeit. Und das ist ein ganz zentraler Raum des Lernens. Ich würde sogar sagen, dass das in den Schulsystemen von Kanada und Singapur die primäre Art ist, wie Schulleitung und Schulaufsicht zusammenarbeiten und lernen. Also das ist so eine Art Motor des Systems, das ist so eine Art Maschinenraum des Systems, der dort stattfindet. Und eine Ebene drüber sind ja dann die Schulaufsichtspersonen untereinander und die sind auch alle untereinander vernetzt und arbeiten auch ganz regelmäßig zusammen. So ergibt sich eine horizontale und eine vertikale Verzahnung des Systems. Horizontal, so dass auf der Einzelschulebene die Schulleitung, die Lehrkräfte im Team arbeiten, dass auf der Ebene drüber die Schulleitungen im Team arbeiten, regional, und dass auf der Ebene drüber die Schulaufsichtspersonen auch im Team arbeiten. Und vertikal ist es, dass in den Schulfamilien die Schulleitungen mit der Schulaufsicht arbeiten und dass auf Schulebene die Schulleitung mit den Lehrkräften arbeitet. So ergibt sich eine vollständige horizontale und vertikale Verzahnung des Systems. Und aus meiner Sicht braucht man dann auch noch gemeinsame Ziele, große Ziele. Und zwar plädieren wir dafür, dass man eben sich orientiert an diesen Zielen, die auch international häufig verwendet werden, nämlich Excellence, Equity and Well-Being, also Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern. Es wäre so Excellence, also jedes Kind erreicht sein maximales Potenzial im Bereich der zentralen Kompetenzen. Equity, eine stärkere Entkopplung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Und Well-Being wäre dann, den Kindern geht es gut und sie können ihre Persönlichkeit entwickeln in der Schule.
Ja, da waren jetzt schon ganz viele spannende Punkte dabei und vieles davon ist sicherlich auch anschlussfähig an das, was in Schule eh schon passiert. Aber ich stelle mir jetzt vor, wenn eine Schulleitung sagt, wir möchten uns jetzt auf den Weg machen, wir möchten stärker vielleicht als bisher oder systematischer mit Daten arbeiten, datengestützte Schulentwicklungen betreiben. Was würden Sie sagen, was sind erste Schritte? Wie kommt man überhaupt ans Arbeiten?
Ja, also erste Schritte kann ich mir so vorstellen oder sehen wir auch teilweise bei Schulen, ist, dass man anfängt mit diagnostischen Tools zu arbeiten, also mit Screening-Tools. Das kann sowas sein wie QOP, was ja in NRW auch entwickelt wird an der Uni Münster, oder LEVUMI, was glaube ich sogar auch kostenfrei zur Verfügung steht. Das sind so halt die ersten Programme, die zur Verfügung stehen in Deutschland. Teilweise bieten auch die Schulbuchverlage solche Programme an. Man könnte jetzt im Team arbeiten dann, also dass sich einfach, sagen wir mal, jetzt mal für eine Grundschule als Beispiel, dass sich sowas wie Team zweite Klasse bildet. Also das heißt, alle, die in der zweiten Klasse arbeiten oder Team erste, zweite Klasse, sogar jahrgangsübergreifend. Und dann würden alle Lehrkräfte, die in erster und zweiter Klasse arbeiten, die wären jetzt ein gemeinsames Team. Die müssten eine Teamarbeitszeit definieren. Das muss aber nicht unbedingt eine Präsenzzeit sein. Das könnte man auch digital machen, wenn man zum Beispiel jetzt familienfreundlicher das irgendwie organisieren möchte. Und in dieser Zeit würden die dann solche Screening-Ergebnisse gemeinsam anschauen. Das heißt, die würden so ein Screening-Instrument halt einsetzen, in der ersten und zweiten Klasse zum Beispiel. Und würden sich die Daten anschauen und schauen, welche Kinder liegen unter den Mindeststandards. Und zwar schon ganz am Anfang des Schuljahres. Also nicht erst, wenn das Halbjahreszeugnis schon durch ist, sondern gleich in den ersten 4 Wochen des Schuljahres. Welche Kinder liegen unter den Mindeststandards und welche Kinder brauchen mehr Unterstützung? Und dann könnte man anfangen, in einem Lernband zu arbeiten. Das heißt, man könnte 2 Stunden Deutschunterricht oder 2 Stunden Matheunterricht pro Woche in ein Lernband legen und dann mit flexiblen Gruppen arbeiten. Das heißt, die Lehrkräfte schauen sich die Ergebnisse an und schauen, was können die einzelnen Kinder schon und was können sie noch nicht. Und je mehr Förderbedarf die Kinder haben, desto kleiner werden die Gruppen im Lernband. Also wir sehen das in Kanada, dass teilweise dann ganz, ganz kleine Gruppen da sind. Also teilweise nur 4 Kinder, die dann mit einer Lehrerin arbeiten an der Frage, was ist der Unterschied zwischen einer kleinen und einer großen Menge? Denn wenn ich den Unterschied nicht verstanden habe zwischen einer kleinen und einer großen Menge, also was ist der Unterschied erstmal zwischen 2 Bällen und 7 Bällen, da bin ich noch gar nicht bei Ziffern. Also da rede ich noch gar nicht über die Ziffer 2 und die Ziffer 7, sondern erstmal nur darüber, dass die Menge 2 kleiner ist als die Menge 7. Das ist eine Voraussetzung, glaube ich, für das Rechnen, Lernen im 10er-Raum. Und es gibt eben Kinder, die das noch nicht verstanden haben bei Schuleintritt und die verlieren wir schon ganz früh. Und die würden dann eben im Lernband eine passgenaue Förderintervention bekommen, bis sie das verstanden haben. Andere Kinder, die sozusagen schon mehr verstanden haben, würden eben auch eine passgenaue Förderung in ihrer Zone der nächsten Entwicklung bekommen. Und das Ziel ist, dass durch diese Adaptivität des Unterrichtes alle Schülerinnen und Schüler sich in ihrer Zone der nächsten Entwicklung jeweils weiterentwickeln, was dann dazu führt, dass wir im Endeffekt weniger Kinder unter den Mindeststandards haben, mehr Kinder auf den Regelstandards und auch vermutlich mehr Kinder auf den Optimalstandards.
Gut, ich nehme vor allen Dingen mit aus unserem Gespräch, dass es um Kooperationen geht, um Vernetzung auf unterschiedlichen Ebenen. Und dass ein erster Schritt sein könnte, sich mit Diagnostik zu beschäftigen und darauf auf
Genau.
die
Und
Entwicklung.
damit es vielleicht sehr niedrigschwellig ist, kann ich mir das auch so vorstellen, dass zwei Lehrerinnen erstmal zusammenarbeiten. Also wenn man eine zweizügige Grundschule hat, so eine kleine Grundschule, dann hätte man ja nur zwei Lehrkräfte vielleicht in Klasse 2 oder so, dass die sagen, wir entscheiden uns jetzt mal für eins dieser diagnostischen Tools, sei es QOPS, sei es LEVUMI, wie auch immer. Und wir erproben das mal nur für ein Fach, also vielleicht mal nur für Deutsch oder so oder für Lesen. Und dann versuchen wir mal neuartige Förderstrukturen über die Klassen zu legen. Also nicht mehr so ich und meine Klasse, sondern wir und unsere Kinder, ne? Also ich glaube, das ist halt dieser Schritt vom Additiven zum Kokonstruktiven, dass wir nicht mehr sagen, ich habe hier meine Klasse 1a und ich muss hier alles alleine schaffen, sondern wir sind das Team Klasse 1 und 2 und wir schauen gemeinsam auf Daten und dann versuchen wir uns neu zu organisieren, damit alle Kinder eine passgenaue Förderung bekommen und wirklich die Leiterstufen, also ich habe immer diese Leitermetapher, diese Leiterstufen, die es braucht, alle hochklettern können. Denn wenn Kinder die unteren Leiterstufen schon nicht schaffen, dann haben sie einfach keine gute Prognose.
Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.